Wir kommen heute zum Schluss des Briefes Judas. Einige Wochen ist es ja her, dass wir zuletzt darüber gesprochen haben. Und deswegen möchte ich auch, weil es eben der Schluss ist, noch mal eine kurze Zusammenfassung über diesen Brief geben. Bevor wir dann zu den letzten zwei Versen kommen. Judas macht nach einer kurzen Anrede und dem Segenswunsch an die Briefempfänger eine Aufforderung, für den einmal von dem Heiligen Geist überlieferten Glauben zu kämpfen. Das lesen wir in den ersten drei Versen. Diese kurze Einleitung, sie appelliert an unsere Verantwortung, aber auch gleichzeitig erkennen wir, welche Hilfsquellen uns zur Verfügung stehen. Ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen. Danach folgt der lange Hauptteil von Vers 4 bis 19, in dem Judas einerseits die Charakterzüge der bösen Menschen aufführt, aber auch wieder auf das Gericht hinweist, das diese Menschen erwartet. Es ist, wie einer schrieb, ein dunkles Gemälde, das Judas malt. Allerdings gibt Gott uns nicht ohne Grund so viele Einzelheiten dieser traurigen Entwicklung. Er will uns warnen. Er will alle warnen, nicht nur die Gläubigen, sondern jeden, der den falschen Pfad beschreitet. In den Versen 20 bis 23 wendet sich Judas dann wieder direkt an die Briefempfänger, also sozusagen auch an uns, und zeigt uns, wie wir uns zu verhalten haben. Er spricht unser Herz an, unser Gewissen, damit wir Zuflucht in den Hilfsquellen finden, die Gott uns gibt. Damit wir Zuflucht bei dem suchen, der wirklich Hilfe geben kann, nämlich der alleinige Gott. Und das lesen wir auch in den Versen, in den letzten beiden Versen 24 und 25. Ich möchte uns diese Verse lesen. Judas, Vers 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Für den Glauben kämpfen und die Verführer erkennen, das ist der Aufruf dieses Briefes. Aber wie sollen wir das können? Wie sollen wir erkennen, was falsche Lehre, was die richtige Lehre ist? Wer falscher Lehrer ist, wer richtiger Lehrer ist? Wir sollen uns auf unseren Glauben erbauen. In der Liebe sollen wir uns bewahren, haben wir in den letzten Versen gelesen, 20 bis 23. Und wir sollen auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben hoffen. Keine falsche Hoffnung, sondern ein Bauen auf etwas, von dem man weiß, dass es eintreffen wird. Wir wissen nicht, ob morgen die Sonne aufgehen wird, aber wir wissen, dass der Herr kommt. Das steht fest. In dieser Anbetung, die wir eben gelesen haben, in diesen letzten zwei Versen, lenkt Judas unsere Blicke auf den, der alleine in der Lage ist, uns in schwerer Zeit zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen, ohne Straucheln. Das ist mein erster Punkt. Gott alleine bewahrt die Gemeinde. Denn der Einzelne oder selbst die Gemeinde der Gläubigen kann es nicht aus eigener Kraft. Wir können es auch nicht aus unserer, und aus dieser Erkenntnis heraus, da resultiert Dankbarkeit. Das sollte die natürliche Reaktion sein. Und diese Dankbarkeit mündet darin, dass die Gemeinde Gott anbetet. Nicht nur mit Flehen und Bitten zu ihm kommt, sondern mit Dank und Anbetung. Anbetung bedeutet Ehre, Ehrfurcht, Respekt, Verehrung, Lobpreis oder Verherrlichung einem höheren gestellten Wesen zu geben. Und wer ist höher gestellt als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Also ich kenne keinen. Gott ist der Bewahrende, lesen wir in Vers 24. Er ist der Alleinbewahrende. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen und anerkennen. Wir können den Glauben nicht bewahren. Wir können uns nicht mal selber bewahren. Er muss uns bewahren. Er muss sein Wort bewahren. Und er muss auch sein Wort lebendig machen. Wir machen nicht lebendig. Weder das Wort noch sonst was. Und er tut es durch seinen Geist. Alles liegt an ihm. Wir sind eigentlich nur Mitläufer, Mitdienende. Wir sollen eng am Herrn bleiben, damit auch wir die Freude an seinem Werk haben, an dem, was er tut. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir dabei sein können. Wie Fußballfans, die sich über den Sieg ihrer Mannschaft freuen, obwohl sie doch nur Zuschauer waren. Sie haben noch nichts dafür getan. Es gibt allerdings einen riesigen Unterschied zur Freude eines Fans und der Freude eines Christen. Die Freude am Sieg einer Mannschaft hält bis zur nächsten Niederlage. Die kommt mit Sicherheit. Aber die Freude des Herrn bleibt in Ewigkeit, ohne Ende. Keine Niederlage. Der Herr ist es, der alles begonnen hat. Und er bringt auch alles zu Ende. Das lesen wir in Offenbarung. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das lesen wir gleich in Vers 8 des ersten Kapitels, gleich zu Anfang und auch später noch einmal. Der Herr hat Himmel und Erde erschaffen und er erhält auch Himmel und Erde und den ganzen Rest der Schöpfung. Trotz der ganzen Umweltverschmutzung, die wir heutzutage erleben, würde die Welt nicht untergehen, solange Gott es nicht will. Er erhält die Erde so lange, wie es nötig ist. Selbst wenn es uns von heute auf morgen möglich wäre, die ganzen Umweltverschmutzungen wegzuradieren, alles wieder auf den Stand bringen, dass es ein Paradies auf Erden wäre, die Welt würde untergehen, wenn Gott es will. An ihm ist es gelegen. Das heißt nicht, dass wir mit der Welt umgehen dürften, wie wir wollen. Unter den Sünden leiden wir trotzdem, auch unter der Umweltverschmutzung. Aber auch in Offenbarung, und ich lese heute einiges aus Offenbarung, in 22, 12 bis 13 lesen wir, und siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das sollte uns motivieren, dabei zu sein, wie ein kleines Kind, das seinen Eltern helfen will, in der Küche, dem Vater bei einer Reparatur oder beim Gartenarbeit oder sonst was, obwohl das Kind eigentlich gar nicht viel ausrichten kann. Manchmal ist es sogar so, dass was es gemacht hat, muss nachher nochmal gemacht werden. Aber das Kind freut sich darüber. Wenn die Kinder größer werden, jugendlich, dann sieht das schon etwas anders aus. Dann wollen sie eigentlich schon gar nicht mehr. Aber wie ein kleines Kind sollten wir dabei sein wollen. Gott, was kann ich tun? Sag es mir. Und Gott ist der Allerhöchste. Auch das lesen wir in Offenbarung, im Vers 19, Kapitel 19, Vers 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Es ist keiner höher als er. Niemand geht über ihn hinaus. An ihm und an seinem Heiligen Geist, den wir in der Wiedergeburt bekommen haben, sollen wir uns wenden. Und an sonst niemanden. Gott schenkt uns Menschen in unserem Leben, die uns etwas erklären. Aber als erstes muss ich zu Gott gehen mit meinen Sorgen und Problemen. Und das sagt ja auch Jesus in Matthäus 11, 28, lesen wir es. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Gott ist es, Jesus ist es, der uns zur Ruhe bringt, der uns in unserem Glaubenskampf nicht nur beisteht, er gibt uns Erholung. Das bedeutet das Wort erquicken. Und Petrus schreibt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und damit meint er nicht einen Kumpel von ihm, sondern er meint Jesus Christus. Er ist es wirklich, der für uns sorgen kann. Denn wo kämen wir hin, wenn Gott es nicht regnen lassen würde? Und wenn nicht nur schon die irdischen Güter, die wir erfahren dürfen, wie viel mehr dann noch für unsere seelisches Heil? Das ist kein Aufruf, die ich jetzt gerade gelesen habe, zur Bequemlichkeit, sondern es zeigt uns auf, wer uns beisteht, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Wenn Kinder ihren Eltern helfen, dann ist ihnen bewusst, dass die Eltern eingreifen, wenn es mal schwieriger wird, wenn es sogar gefährlich werden könnte. Aber wir haben gerade gemerkt, in Anfang der Stunde, wir können nicht immer um unsere Kinder sein. Bei aller Fürsorge. Aber wenn sie in die Schule gehen, dann hören sie auch die Lehren in der Schule. Nicht nur von den Lehrern, sondern auch von den anderen Kindern. Aber Gott kann es. Er kann für sie sorgen. Er kann für uns sorgen. Und das gleichzeitig und das überall, weil er überall und zugleich ist. Unser Herr und Gott, er will eigentlich auch gar nicht, dass wir selbstständig etwas für ihn tun. Dass wir jetzt hingehen und sagen, so, das tue ich jetzt für dich, ohne seinen Auftrag. Denn wir sollen unsere Abhängigkeit von ihm anerkennen. Johannes 15,5 sagt das ganz deutlich. Ich, also Jesus, bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Rebe bringt in Abhängigkeit vom Weinstock ihre Frucht, nicht unabhängig davon. Der Weinstock liefert die Nährstoffe. Der Weinstock liefert das Wasser, damit überhaupt Frucht geben kann. Und der Weingärtner, der wiederum Gott ist, er pflegt diese Rebe, er säubert sie, er schneidet sie auch zur rechten Zeit zurück, damit wieder gute Frucht herauskommen kann. Denn wenn das nicht passiert, dann gibt es zwar kleine Trauben, die sind aber sauer. Falsche Lehre sozusagen. Aber Gott, da dürfen wir uns drauf verlassen, er schneidet uns zur rechten Zeit zurück, wenn wir an ihm sind. Denn der Vers 6, der Vers weiter, der zeigt, was passiert, wenn wir nicht an ihm sind. Und ich möchte uns diesen Vers einmal aus der Elberfelder 1905 lesen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Da bleibt nichts Brauchbares übrig. Alle Werke gehen im wahrsten Sinne in Rauch auf. Das gute Leben, das du meinst, geführt zu haben, ohne Gott, nicht in Abhängigkeit von Gott, es ist nichts wert. Du musst am Herrn sein und in ihm bleiben. Wir können keine Frucht von uns selbst bringen. Es ist sein Geist, der es in uns bewirkt. Bei ihm sind wir auch darum gesichert, vor Verführung und sogar vor Versagen, vor endgültigem Versagen. Keine Macht der Welt, keine Verführung des Satans hält uns auf im Leben mit Jesus. Er passt auf uns auf und er bewahrt uns. Und das lesen wir auch schon im Alten Testament bei Jesaja, Kapitel 45. Verkündet, bringt es vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War nicht ich es, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter, außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Die Gemeinde Jesus wendet sich an den lebendigen Erlöser, Ding. Sohn Gottes, gesandt vom Vater. Judas erinnert daran, wer sich am Herrn festhält und seiner Führung unterstellt, der ist sicher. Aber gerade das sich führen lassen, das fällt uns doch so schwer, oder? Gerade sich überhaupt jemandes Führung unterstellen, vor allen Dingen seiner Führung, ist leichter gesagt als getan. Wie oft führen wir uns selbst, einzeln oder sogar als Gemeinde? Man plant seinen Lebensweg, überlegt, welchen Beruf man ausüben will, wo man wohnen will und noch so vieles mehr. Aber fragt man Gott danach? Es ist richtig, wir sollen planen, wir dürfen planen. Paulus hat auch seine Reisen geplant. Aber wenn der Heilige Geist ihm eine Tür verschlossen hat, dann hat er nicht darauf beharrt. Und wenn anderswo eine Tür geöffnet wurde, dann ist er dorthin gegangen, auch wenn es nicht seinem Plan entsprach. Auch als Gemeinde kann man sich überlegen, wie kriegen wir die Leute ins Bethaus, was sollen wir predigen? Und was sollen wir predigen? Das Wort Gottes sollen wir predigen. Nicht über die ganzen Situationen, die wir in dieser Welt vorfinden, die wir jetzt vorfinden, die wir vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren vorgefunden haben. Das Wort Gottes sollen wir predigen. Und das brauchen wir nicht unbedingt mit irgendwelchen Events machen, sondern mit Gottes Hilfe. Wir brauchen keine Manager, die uns zeigen, wie man das Bethaus vollkriegt. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen die Freude am Herrn. Und die sollte aus dem Bewusstsein kommen und dem Gehorsam Gott zu gefallen. Und das sollte in unserem Leben sichtbar sein. Wir sollten aufrichtigen Herzens darum beten, Herr, willst du, dass ich dies oder jenes tue? Und nicht einfach nur Lippenbekenntnisse. Ich habe doch gebetet. Ja, und dann habe ich das getan. Aber die Antwort habe ich nicht abgewartet. Wenn du auf dem Lebensweg bleiben willst, den Gott für dich vorgesehen hat, dann bist du gesichert. Egal, was um dich herum geschieht. Verlässt du diesen Weg oder bist auch nicht bereit, wenn du mal abgedriftet bist, umzukehren, dann bist du ja wieder dein eigener Führer. Gehörst du auch zu denen, die den Führer für den erlittenen Schaden verantwortlich machen wollen, obwohl sie die Anweisung nicht Folge geleistet haben? Der Führer durchs Moor sagt, bleibt auf den Holzweg, diesen Brettern da. Du gehst links und rechts und auf einmal versumpfst du in einer morastigen Stelle, deine Schuhe sind weg und du sagst, hey Führer, bezahl mir die Schuhe oder wie? Macht kein Mensch. Es ist doch selbstverschuldet. Aber Gott bewahrt uns. Bleib auf deinem Weg, bleib an ihm. Der Herr führt dich nicht in die Irre, auch wenn der Weg schmal und auch beschwerlich ist oftmals. Aber nicht der Weg ist das Ziel, wie es uns die Welt so schön preisgeben will oder weismachen will, sondern das Himmelreich und den Weg dorthin, den du beschreiten sollst, was du in diesem Leben tun sollst, das weiß nur der Herr. Er kennt den ganzen Weg, den du gehen sollst. Es gibt nur einen Weg, der geht über Jesus Christus. Du musst an ihm bleiben, aber was du letztendlich neben Jesus tun sollst, das wird er dir dann schon mitteilen. Ob du predigen oder beten sollst, ob du in die Fremde gehen sollst oder zu deinem Nachbarn. Das musst du bei Gott erfragen. Bleibe in ihm. Er allein kann dich bewahren. Im 2. Thessalonicher 3,3 lesen wir, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir brauchen uns nicht vor falschen Lehren fürchten, weil er uns vor dem Bösen bewahrt. Es reicht, wenn wir Kenntnis von falschen Lehren haben, aber wir müssen diese Kenntnis nicht unbedingt vertiefen, bis ins letzte Detail studieren. 2. Johannes, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Das heißt, keinen Umgang mit falschen Lehrern pflegen und schon gar nicht mit falscher Lehre. Befasse dich mit der rechten Lehre und du wirst die falsche Lehre erkennen. Wir werden auch die falschen Lehren des Teufels nicht ausmerzen können. Wir können nur das Evangelium dagegen halten, beten und hoffen, dass die Menschen durch Gottes Hilfe zur rechten Erkenntnis kommen. Das ist unsere Tätigkeit. Und nur mit ihm und in ihm ist der Auftrag der Evangelisation überhaupt möglich. Ohne ihn können wir nichts tun, wie eben gelesen. Ohne ihn keine Frucht. Egal wie schön es aussieht, was wir tun. Wir sind wie der Feigenbaum. Viele Blätter, keine Frucht. Aber hier steht in diesem Vers 24 steht auch noch, er bewahrt uns vor dem Straucheln. Und dieses Straucheln meint dieses Straucheln durch die Irrlehren, vor dem Abfall von dem Glauben. Denn das bedeutet hier das Wort Straucheln. So, dass wir sogar unsträflich, untadelig sind. Jesus selbst hat die Verführungsmächte der Endzeit so ernst als solche geschildert, die, wenn möglich, auch die Auserwählten verführen würden. Und in 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24 lesen wir, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Der Leib muss untadelig bewahrt werden. Wir können uns nicht untadelig halten. Es ist nicht von uns aus. Wir sind passiv, aber willig. Kein Zwang, sondern bereitwillig sagen, ja, Herr, tu mit mir, was getan werden muss. Ein Ausleger fragte einmal, ist es vorstellbar, dass Christen trotz all dieser Aussagen verloren gehen können? Ist es möglich, dass Gott uns zur Heiligkeit vorherbestimmt hat, und wir trotzdem nicht heilig werden? Kann er uns als seine Kinder annehmen und uns dann wieder verstoßen? Kann er uns eine Garantie des Heils geben und anschließend seine Verheißung nicht erfüllen? Ist der menschliche Wille so stark, dass er die Macht Gottes überwinden kann? Sicherlich nicht. Was sollte Gott noch sagen, um uns zu versichern, dass er uns bis zum Ende bewahren wird? Die Lehre von der ewigen Sicherheit, das ist kein Freibrief zum Sündigen. Sünde bedeutet Abkehr von Gott. Und das kann einen wahrhaft Glaubenden weder gleichgültig sein, noch kann es ihm echte Befriedigung bringen. Wer meint, gläubig zu sein, und mit der Sünde zufrieden lebt, dessen Bekenntnis kann nicht echt sein. Die wahren Gläubigen werden mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit gestellt werden, lesen wir. Wir werden also nicht nur knapp gerettet werden, boah, geschafft, endlich Feierabend. Nein, Freudigkeit wird da sein. Denn wir werden ja nicht aufhören, Gott anzubeten. Aber wir werden diese Angriffe von außen nicht mehr haben. Zurzeit stehen wir in der Gnade, aber in der Zukunft werden wir fest gegründet sein, nicht mehr wackeln können, nicht mehr hin und her gewogen durch den Wind der Irrlehren, sondern fest vor ihm stehen, vor ihm gestellt werden. Es ist ein Zustand, der uns geschenkt wird. Wenn unsere endgültige Errettung tatsächlich auf unseren Schultern ruhen sollte, dann würden wir auf jeden Fall straucheln. Wir würden fallen und unseren Stand bei Gott verlieren. Gott ist der Alleinbewahrende. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir das erkennen. Er hat das Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Philipper 1,6. Das schließt nicht den eigenen Einsatz aus, sondern es schließt ihn ein. Die Mahnung von Vers 21, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, bleibt doch gültig. Auch wenn es erst in der Zusage, Gott will und kann euch bewahren, erst möglich ist. Stellen wir uns eine Zugfahrt von hier nach Berlin vor. In 2 Stunden sollst du da sein. Du guckst auf die Uhr, ja, den nächsten Zug kriegst du, richtig? Was wäre, wenn du das jetzt aus eigener Kraft machen müsstest, es keinen Zug gäbe?
Unmöglich. Ich habe mal geguckt, also wenn du losmarschierst, brauchst du ungefähr 24 Stunden. Kein Mensch kann, selbst wenn er läuft, das schaffen. 130 Kilometer. Aber mit dem Zug, 2 Stunden, kein Problem. Wir brauchen die Hilfe. Und nur einer kann sie uns in unserem Glaubensleben geben. Gott. Und weil er dieses Versprechen und sogar das Siegel Gottes gegeben hat, den Heiligen Geist, können wir uns freuen. Und diese Freude sollte auch jetzt schon zum Ausdruck kommen, indem wir Menschen diese Freude zeigen. Aber mehr noch, Gott gegenüber, dadurch, dass wir ihn anbeten. Gott verlangt Anbetung, weil er und nur er allein dessen würdig ist. Er ist das einzige Wesen, das wirklich Anbetung verdient. Wieder Offenbarung, diesmal Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Er verlangt sogar, dass wir seine Größe, Macht und Herrlichkeit anerkennen. 2. Mose, Kapitel 20. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Gott erwartet, dass wir ihn aus Ehrfurcht anbeten und ihm Dank sagen. Und Gott erwartet auch, dass wir ihm gegenüber gehorsam sind. Er möchte nicht nur, dass wir ihn lieben, sondern er wünscht sich auch, dass wir anderen gegenüber diese Liebe und unser Mitgefühl zeigen. Und auf diese Weise präsentieren wir uns als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, als einen vernünftigen Gottesdienst. Gott wünscht sich unsere Anbetung auch, da Anbetung die natürliche und beabsichtigte Reaktion darauf ist, dass er uns durch Jesus Christus erlöst hat. Die Gemeinde besteht ja aus denen, die Gott in ihrem Geist anbeten und sich in Christus erfreuen und nicht in Bezug auf sich selbst, die auf die Erlösung vertrauen. Der letzte Vers des Briefes ist darum auch die angemessene Reaktion auf Gottes Handeln an uns Gläubigen, zu denen natürlich auch Judas gehört. Er zeigt uns die ganze Größe unseres Herrn und Gottes. Ich möchte diesen Vers 25 noch einmal aus der revidierten Elberfelder lesen, weil sie näher am Original ist. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeiten. Amen. Nur der alleinige Gott kann das Werk des Messias tun und er tat es durch seinen Sohn Jesus Christus. Dieses Bekenntnis richtet sich gegen diese Vielzahl von Göttern und Götzen, die um Israel herum waren und auch unter denen wir noch zu leiden haben. Er allein, und wir haben eben in der Lesung gehört, was diese Götzen sind. Tote Gegenstände. Hände, die nicht greifen können, Nasen, die nicht riechen können, Augen, die nicht sehen können. Egal, wie herrlich sie hergestellt sind, zu dem Wort herrlich kommen wir noch, tot, nichts wert. Er allein soll von Israel und von uns angerufen werden. Israel hat es nicht immer getan, aber ihr Tenor oder ihr Gebets begann meistens mit: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Kommen wir nun zu der Herrlichkeit, die Gott gebührt. Wenn wir von Herrlichkeit sprechen, meinen wir etwas besonders Schönes, richtig? Die Herrlichkeit, von der wir hier lesen, ist sehr viel mehr. Es ist eine Herrlichkeit, ein Lichtglanz, in der natürliche Mensch nicht bestehen kann. Mose war dem ausgesetzt, auf eigenen Willen und sein Gesicht leuchtete und er hat nicht mal alles gesehen. Es ist diese erhabene Schönheit und die machtvolle Ausstrahlung des Wesens Gottes. So beschreibt es John MacArthur. Dass wir vor dieser Herrlichkeit, vor dieser machtvollen Ausstrahlung ohne Furcht bestehen können, das ist der Beweis des Sieges unseres Herrn auf Golgatha. Wenn unsere Sünden nicht vergeben worden wären am Kreuz auf Golgatha, wenn da nicht Sühne geleistet worden wäre, wir würden in diesem Glanz untergehen, verrauchen, wir wären nicht mehr da. Kein Augenschließen, es wäre, als wären wir zusammen zu nah an die Sonne gekommen. Aber Jesus hat dadurch, dass er unsere Schuld auf sich nahm, uns gereinigt hat, uns erlöst hat, die Fähigkeit dazu gegeben, in diesem Glanz bestehen zu können. Weiter schreibt Judas von der Majestät. Majestät bezeichnet absolute Herrschaft. Das Wort megalosynal, das heißt Majestät oder Erhabenheit, wird im Neuen Testament nur von Gott gebraucht. Es bezeichnet die absolute, völlige, unabhängige Herrschaft des Vaters und des Sohnes. Keiner kann ihm was fragen. Denn Petrus schreibt, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Einer unabhängigen Herrschaft. Gewalt bezieht sich auf die aktive Anwendung der Gott zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die weit über unsere Vorstellungsmöglichkeiten hinausgehen. Psalm 66, er herrscht ewiglich in seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Heiden. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht gegen ihn erheben. Selah. Gott hat Macht über jeden und alles, unabhängig, ob jemand an ihn glaubt oder nicht. Gott zu ignorieren bedeutet nicht, dass er keine Macht über dich hätte oder dass derjenige nicht unter das Gericht Gottes käme. Ich glaube nicht an Gott, was will er denn von mir? Das bringt dich nicht weiter. Das ist ein Todesurteil. Mit Macht, wie wir weiterlesen, ist Exousia gemeint, dass die Vollmacht, die Freiheit zum Machtgebrauch betont. Gott hat eine Macht, die er frei anwenden kann, ohne dass jemand ihn in Frage stellen dürfte. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich gemacht? So lesen wir in Römer 29. Und das gilt für alle Geschöpfe, Christen und Ungläubige, Engel und Dämonen, belebte und unbelebte Schöpfung der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und diese Ehren, die wir jetzt aufgezählt haben, hat Gott sich nicht über die Zeit erworben. Während dieser Ehren hat er schon vor aller Zeit und jetzt und in Ewigkeit. Gott hatte diese Ehren vor der Schöpfung schon, als noch gar nichts da war, außer er. Er hatte sie während der Schöpfung, also während unserer Zeit. Und er wird sie auch in Ewigkeit haben. Und niemand kann sie ihm streitig machen. Er ist der Schöpfer und Herrscher über das gesamte Universum. Auch dann, wenn es immer wieder Versuche von Menschen und Satan gibt, ihm diese Ehre zu nehmen. Ich bin immer wieder verwundert, wenn irgendwelche Biologen oder Astrophysiker oder sonst was sagen, ja, die Natur hat das wunderbar eingerichtet. Ich frage mich, wie? Die Natur hat sich selbst erschaffen oder alles, was wir sehen, ist aus sich selbst hervorgegangen, sagt einer der größten Denker, der nicht mehr lebt, Stephen Hawking. Ja, wie? Von nichts kommt nichts, das wusste meine Oma schon. Wo nichts ist, kann nichts kommen. Wo kommt die Materie her? Einfache Fragen, die ein einfacher Mensch wie meine Oma, kein Gymnasium oder Studium, nichts schon wusste. Von nichts kommt nichts. Judas beschließt seinen Brief mit dem Wort Amen. Und das ist eine Aussage, die feststeht. Das, was er in diesem Brief geschrieben hat, das steht fest. Es wird und es sind ihr Lehrer unterwegs. Und wir können und sollen gegen sie kämpfen mit dem Glauben. Und es ist einer, der uns dabei bewahren kann, Gott der Allmächtige. Was Judas jetzt in diesen letzten beiden Versen lobpreisend ausgesprochen hat, es ist gewaltig. Und es sollte unser Denken bestimmen. Es übersteigt aber all unser Denken. Aber es gilt. Es steht fest. Dieses Amen ist das letzte Wort dieses Briefes. Es ist eine Bestätigung des ganzen Inhalts, wie ich schon gesagt habe. Und mögen wir als Empfänger des Briefes in unseren Versammlungen in dieses Amen einstimmen, damit auch wir die Notwendigkeit sehen, wie es Judas geschrieben hat, für den Glauben einzustehen, dafür kämpfen, Menschen vor den Irrlehren zu retten, durch den allein bewahrenden Gott, Jesus, durch Gott, den Vater. Gott gebührt die Anbetung, ihm gebührt die Anerkennung seiner ganzen Herrlichkeit, seiner vollkommenen Macht. Wir müssen verstehen, dass dies nicht der sündige Neid ist, den wir erleben, der aus unserem Stolz heraus entsteht. Es ist eine heilige und gerechte Eifersucht, die nicht erlauben kann, dass die Herrlichkeit, die nur ihm gehört, anderen zuteil wird. Ich hatte früher immer ein Problem damit, Gott zu loben, also zu sagen, ich lobe Gott, weil ich dachte, Lob kommt vom Besseren zum Geringeren, zum Schlechteren. Deshalb fand ich es anmaßend, von Gott loben zu sprechen. Anbeten ja, preisen ja, aber mit Loben konnte ich nicht so recht was anfangen. Aber dank dem Herrn kam ich zu der Erkenntnis, dass Loben vor allem Anerkennung ist. Anerkennung in der Beziehung Mensch zu Gott. Und es ist diese uneingeschränkte Anerkennung der Herrlichkeit und Macht Gottes. Ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu anzubeten, sollte nicht nur am Sonntag erfolgen. Es sollte uns über den ganzen Tag begleiten. Es muss nicht immer ausgedehnt sein. Aber wie oft sollten wir mal verwundert innestehen und sagen, das hast du gemacht, nicht unsere Weisheit. Oder irgendwie in dieser Art und Weise. Bitten und Danken zeigt unsere Abhängigkeit von dem Herrn. Lob und Preis offenbart aber unsere Anerkennung Gottes. Und deshalb dürfen wir sie nicht einfach am Rand stehen lassen oder sie gar in unseren Gebeten fehlen lassen. Gott hat uns durch Jesus Christus gerettet. Und er bewahrt uns auch vor der Irrlehre, damit wir einst in seiner Herrlichkeit bestehen können. In seiner Herrlichkeit. Wir können es nicht aus uns heraus. Was er mit den Auserwählten der Gemeinde der Gläubigen begonnen hat, führt er auch zu Ende. Und das sollte uns Trost und Ansporn sein, ihm den Geschuldigen Gehorsam zu geben und seine Macht und Herrlichkeit anzuerkennen. Weil er uns errettet hat und er uns bewahrt, sollten wir die Freudigkeit haben, ihn anzubeten und zu loben für alles, was er tat, aber auch für alles, was ihn ausmacht. Ihn zu verherrlichen, sollte uns ein Privileg sein. Amen.
Wollen wir noch einmal aufstehen und dem Herrn danken. Großallmächtiger Gott, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Du hast uns geschaffen, du hast uns erlöst, weil wir Sünder sind. Und du erhältst uns auch. Wir brauchen uns nicht auf unsere Kraft verlassen, wir dürfen uns völlig auf dich verlassen. Und du bist der Allmächtige, du bist der Starke. Und niemand kann dich in Frage stellen, auch wenn es viele versuchen. Aber letztendlich wird es keine Frage geben, die dich in irgendeine Verlegenheit bringen könnte. Wir danken dir für deine große Liebe und wir danken dir, dass wir unter deinem Schutz stehen dürfen. Herr, darum gehört dir in allem Lob und Anbetung, die Ehre
und unsere Liebe bis in alle Ewigkeit. Amen.